Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Ja, Jochen, die USA liefern jetzt doch wieder Waffen an die Ukraine. Donald Trump hat das gestern bekannt gegeben und jenseits der möglicherweise erhofften psychologischen Abschreckungswirkung muss man ja auch immer einpreisen, dass die Abschreckung nicht wirkt und die Waffen, und es handelt sich ja wohl auch um Angriffswaffen, auch eingesetzt werden können. Der Krieg geht also weiter, Menschen werden verletzt oder sterben und wir sind ja ein friedensethischer Podcast. Deswegen mal an den Pastor Jochen Reidegeld die Frage: Ist die Entscheidung aus Washington eigentlich jetzt ein Grund zur Freude?
Das ist wirklich eine nicht ganz einfache Frage. Ich glaube, Freude ist der falsche Ausdruck, weil man kann sich nicht darüber freuen, dass Waffen geliefert werden, weil die Ursache für diese Waffenlieferung eben der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist und weil mit Waffen Menschen getötet werden. Also von daher ist Freude der falsche Ausdruck. Ich glaube, dass man schon sagen kann, dass es auch aus ethischer Sicht eine legitime Aussage ist, zu sagen, es ist die richtige Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist.
Aber wenn ich jetzt mal vielleicht etwas platt und laientheologisch naiv frage, aber
was das tust hätte du immer.
Aber jetzt mal ganz besonders.
Ja.
Was hätte Jesus denn getan in dieser jetzigen Situation? Wie würde er sich verhalten?
Ich glaube, wenn ich das mal so sagen darf, ich glaube, Jesus hätte gesagt, fang diesen Krieg gar nicht erst an. Das ist manchmal das für mich Verwirrende bis Ärgerliche, dass genau diese Frage, das ist doch nicht mit der christlichen Botschaft vereinbar und Jesus hätte bestimmt gesagt, mach das nicht, dass das denen vor allen Dingen ins Stammbuch geschrieben wird, die angegriffen werden. Anstatt zu sagen, all diese Fragen müssten uns überhaupt nicht stellen, wenn der Krieg nicht begonnen worden wäre. Wenn der von Russland postulierte, wenn die vom Russland postulierten Interessen eben nicht mit Waffengewalt durchgesetzt worden wären, sondern auf andere Wege. Da müssen wir ansetzen. Wir müssen da ansetzen, dass Kriege erst gar nicht geführt werden und begonnen werden. Und wenn wir auf die christliche Friedensethik schauen, dann geht es ja vor allen Dingen darum, zu verhindern, dass Kriege überhaupt erst beginnen.
Aber bevor wir auf die christliche Friedensethik schauen, lass uns doch einmal nochmal der Jurist würde sagen, einen Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, lass uns mal in die Bibel schauen. Denn Jesus als Jude in seiner Zeit war ja auch mit einer Besatzungssituation konfrontiert. Und in dieser hat er sich ja ganz bewusst auch für die Gewaltlosigkeit entschieden. Selbst als seine Henker auf ihn zukamen und Petrus das Ohr des Dieners abhieb, hat er Petrus zurechtgewiesen und hat den Diener geheilt. Das ist ja schon ein sehr radikales Bild. Und wenn man das mal überträgt, die Ukraine als die Rolle Jesu und Petrus, die Europäer, dann verhalten wir uns ja nicht so, wie das in diesem biblischen Bild uns vorgegeben wird.
Ja, aber weil du, glaube ich, auch diese Rollen, die du da überträgst, in unzulässigerweise dann eben Europa und der Ukraine zuschreibst. Ich glaube, so einfach funktioniert die Auslegung der Bibel nicht.
Deswegen haben wir dich ja dabei.
Ja, genau. Ja, also, und trotzdem berührst du natürlich eine schwierige Frage, weil für mich ganz klar ist, Krieg und Gewalt, egal von welcher Seite sie ausgeübt werden, von der Angreifenden oder von der Verteidigenden, ohne dass ich die jetzt gleichstellen will, aber kann nie zu etwas Gutem werden. Und ich glaube, darum ging es auch, Jesus deutlich zu machen, dass es notwendig ist, diese Logik der Gewalt zu durchbrechen. Das ist aber vor allen Dingen dann möglich, wenn man diese Gewalt erstmal gar nicht beginnt. Also zu sagen, Gewalt, und das gilt für die christliche Botschaft genauso wie das für das Völkerrecht, Gewalt, Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Sie müssen geächtet werden, weil sie eben so grausame Auswirkungen haben. Dann sind wir aber noch auf einer anderen Ebene, wenn es darum geht, welches persönliche Zeugnis lege ich ab? Und wir haben große Gestalten der Christenheit gehabt, die wirklich den Weg der Gewaltlosigkeit genau in der Nachfolge Jesu bis in die letzte Konsequenz gegangen sind. Und das hat klaren Vorbildcharakter. Und ich will das jetzt gar nicht in dem Sinne abschwächen nach dem Motto, ja, und für den Einzelnen funktioniert das, aber für die Allgemeinheit funktioniert das halt nicht. Das wäre zu einfach. Auf der anderen Seite gibt es eine Schutzverantwortung. Und jetzt rolle ich das Ganze mal von der anderen Seite aus. Was ist die Folge, wenn man die Gewaltlosigkeit nicht nur als individuelle Ethik für sich umsetzt und als individuellen Maßstab, sondern für die Allgemeinheit? Schauen wir in die deutsche Geschichte. Schauen wir auf das furchtbare Verbrechen des Holocaust. Könnte man in dem Moment sagen, es wäre besser gewesen, wenn die Amerikaner sich nicht in den Zweiten Weltkrieg eingemischt hätten? Wäre es gut gewesen, Churchill hätte nach der Besetzung Frankreichs durch die Nationalsozialisten, durch die Wehrmacht, die Waffen niedergelegt? Also Gewaltlosigkeit, so traurig das ist, führt nicht zu Gewaltfreiheit in jedem Fall. Das, worauf Jesus zu Recht hinweist und wofür er Zeugnis abgibt und mit ihm viele Christinnen und Christen ist, dass Gewalt eine Spirale ist, die sich immer weiter nach oben bewegt und der ein ungeheures Ausmaß an Zerstörung mit sich bringt. Umgekehrt aber ist es eben auch so, dass Gewaltlosigkeit auch denen den Raum und die Handlungsfreiheit geben kann, die eben Gewalt ausüben, Menschenrechte verletzen und die Welt in Trümmern liegen. Also manchmal muss man eben auch dem Gewalttäter in den Arm greifen.
Und es ist ja auch nicht so, dass in der Bibel nur die Gewaltlosigkeit eine Botschaft Jesu war, sondern auch die Barmherzigkeit und das Eintreten für Schwächere, das an ihrer Seite stehen und das mit ihnen sein. Trotzdem hat man immer wieder das Gefühl, dass gerade in solchen Situationen, wie sie dann, ich will jetzt nicht sagen der Realitätscheck, aber gerade in solchen weltpolitischen Situationen, man den Eindruck hat, dass die beiden Dinge miteinander konkurrieren. Wie lässt sich das auflösen?
Ja, und das, glaube ich, ist eben nicht der Fall. Es geht nicht um ein Entweder-Oder. Also wenn es jetzt mit der Gewaltlosigkeit nicht klappt, dann ist auch jede Form von Gewalt gerechtfertigt. Also die Barmherzigkeit, die Liebe, der Wunsch nach Frieden bleibt der Maßstab, auch wenn man in Zeiten gezwungen ist, durch militärische Aufrüstung Wehrhaftigkeit herzustellen oder einem Unterdrücker Widerstand zu leisten. Darum sagt ja auch die Lehre vom gerechten Krieg, und da sind wir gleich nochmal in einem ganz anderen Feld, da werden wir sicherlich noch drüber diskutieren, über diesen Begriff gerechter Krieg, aber darum sagt ja auch die Lehre vom gerechten Krieg, ein Krieg ist nur dann gerecht oder vielleicht besser gesagt legitim, wenn sein Ziel die Wiederherstellung des Friedens ist. Also das bleibt das Ideal.
Ich finde das wirklich wichtig, dass wir das an dieser Stelle auch mal so klar besprechen, weil all die das, ich sag mal, das Argument des Friedensfürsten sozusagen im Munde in der Politik führen und dadurch rechtfertigen wollen, dass der Ukraine eben nicht mehr beigestanden werden soll, die versuchen ja tatsächlich so ein bisschen auch kirchliche Argumente für sich in Anspruch zu nehmen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man das an dieser Stelle auch nochmal einordnet und deutlich macht, dass es eben doch zu kurz gesprungen ist. Und insbesondere der Punkt, den du gerade gemacht hast mit dem Hinweis darauf, dass die ganze Geschichte nicht damit beginnt, dass sich die Ukraine wehrt, sondern die beginnt damit, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Und das darf man halt auch nicht aus den Augen in dem Zusammenhang verlieren.
Genau, und trotzdem bleiben eben auch dann, wenn man sich dafür entscheidet oder wenn sich die Ukraine dafür entscheidet, sich zu wehren, wenn der Westen sich dafür entscheidet, militärische Hilfe zu geben bei der Verteidigung der Ukraine, damit sind nicht alle anderen Maßstäbe, die die Maßstäbe eines gerechten Friedens sind, die die Maßstäbe eines ethisch verantwortlichen Verhaltens sind, abgeräumt. Und damit sind auch nicht alle Friedenswege abgeschnitten und das Projekt Frieden beerdigt, sondern die Aufgabe der Kirche ist es, und dann auch natürlich die Aufgabe der Politik, aber die Aufgabe der Kirche ist es, weiter auch immer wieder Friedenswege aufzuzeigen, das Ideal des Friedens eben auch deutlich zu machen, in praktischer Versöhnungsarbeit wirklich auch Menschen zusammenzuführen, zum Beispiel zivilgesellschaftliche Elemente auf beiden Seiten ins Gespräch miteinander zu bringen. Also das ist eben kein Entweder-Oder, sondern es ist immer eine mühsame und nie einfache Abwägung. Es ist immer auch, wenn man sich dafür entscheidet, sich mit Waffengewalt zu verteidigen, eine Situation, in der man auch Schuld in dem Sinne auf sich lädt, dass Töten nie etwas Gutes wird. Das ist ja das furchtbare Verbrechen des Krieges, dass es Menschen in Situationen bringt, in der sie nur noch die Wahl haben zwischen einer schlechten und einer weniger schlechten Entscheidung, aber zwischen zwei schlechten Entscheidungen trotzdem. Das unterscheidet, glaube ich, eben auch diktatorische und autokratische Regime, die durch das Ziel eigener Größe wirklich blind werden für diese Dimension des Abwägens und Verantwortens. Und eben freiheitliche Gesellschaften, in denen man nicht einfach so sagt, ja, das ist unser Ziel und das können wir jetzt um jeden Preis auch erreichen.
Insofern war es ja auch klug, dass mit der Entscheidung, Waffen weiter oder wieder zu liefern, gleichzeitig auch die Erwartung verknüpft worden ist, in 50 Tagen eine Waffenruhe herzustellen, also deutlich zu machen, dass was wir tun, verbinden wir schon mit dem ernsthaften Wunsch danach, dass der Konflikt ein Ende findet.
Absolut. Und genau diese Verbindung finde ich vollkommen richtig. Und das ist sicherlich mal ein guter Zug der amerikanischen Außenpolitik, die wir ja auch an anderer Stelle schon hart kritisiert haben.
Trotzdem wollen wir gar nicht so sehr die Entscheidung an sich in den Fokus nehmen, sondern sie als Anlass nehmen, tatsächlich grundsätzlich auf die Frage von der Vereinbarkeit von kirchlichen Positionen, von Glaube und von Krieg zu werfen. Und in dem Zusammenhang hattest du den Begriff des gerechten oder des gerechtfertigten Friedens gerade aufgebracht, ein sicherlich theoretisches Konstrukt der Friedensethik, aber vielleicht auch eins, dem wir jetzt etwas näher jetzt widmen sollten. Was genau versteht man darunter?
Es gibt zwei theoretische Ansätze. Das ist einmal der Ansatz vom gerechten Krieg, die Lehre vom gerechten Krieg und die Lehre vom gerechten Frieden. Die Lehre vom gerechten Krieg ist aus einer sehr alten christlichen Tradition heraus entstanden, von Augustinus über Thomas von Aquin bis auch in die Gegenwart hinein. Da geht es einfach um die Frage, gibt es so etwas wie einen gerechtfertigten Krieg, gerechtfertigte Kriegsgründe? Und dann wird eben unterschieden vom Recht vor dem Krieg, also die Frage, unter welchen Bedingungen darf eine Nation zu Gewalt greifen und wer ist berechtigt, diese Gewalt anzuordnen. Dann beim Recht im Krieg geht es darum, wie ist ein ethisch verantwortliches Verhalten im Krieg, wenn es zum Beispiel darum geht, welche Waffen sind erlaubt oder nicht, wer ist Kombattant und wer ist nicht Kombattant und deshalb zu schonen, bis in das Recht nach dem Krieg, also wie kann man eine gerechte Friedenslösung herbeiführen, wie wird der Versöhnungsprozess eingeleitet. Das ist die Lehre vom gerechten Krieg. Gerade in der Folge des Zweiten Weltkrieges kam mehr und mehr dann die Ansicht auf, gerecht und Krieg ist ein Widerspruch. Das führte dazu, dass die Theorie vom gerechten Frieden aufkam, auch in der katholischen Friedensethik. Papst Franziskus hat nochmal deutlich gemacht, dass er den Begriff vom gerechten Krieg in der kirchlichen Lehrverkündigung nicht mehr hören will. Aber eigentlich ist diese Bewegung auch schon nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil verstärkt losgegangen. Und man hat mehr noch Wert gelegt auf die Fragestellung, wie können wir überhaupt Kriege verhindern und wie sieht ein gerechter Frieden aus, und dass es mehr ist als nur eine militärische Frage, sondern auch eine Frage von gerechten Strukturen, von gerechter Wirtschaftsordnung, von Teilhabe der Bevölkerung etc. Diese Lehre vom gerechten Frieden machte natürlich deutlich mehr Sinn oder war leichter zugänglich auf den ersten Blick nach dem Ende des Kalten Krieges, nachdem diese absolute Konfrontationssituation aufgehoben worden ist. Jetzt kommen wir wieder in eine Situation hinein. Da war sicherlich der Kampf gegen den Terrorismus schon am Anfang, aber jetzt auch mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine oder mit anderen Kriegen, dass Kriege wieder führbar werden. Also gerade während der Zeit des Kalten Krieges mit der atomaren Abschreckung war ein Krieg in großem Ausmaß nach Meinung der Friedensethiker ja noch kaum führbar. Ich bin da etwas anderer Meinung, wenn man die ganzen Stellvertreterkriege sieht. Aber es stimmt schon, dass militärische Mittel auch für unseren europäischen Raum wieder mehr und mehr zu einem Mittel der Politik geworden sind. Und da stellen Leute natürlich die Frage, ja, ist nicht das die Theorie vom gerechten Frieden überholt? Und in dieser Diskussionslage befinden wir uns gerade.
Und was wäre dein Favorit in dem Zusammenhang? Siehst du eher das Bedürfnis, dass es eine Auseinandersetzung über die Frage gibt, wie kommen wir zum gerechten Frieden? Oder müssen wir eher schauen, dass wir uns darüber unterhalten, wie kann ein gerechter Krieg oder ein gerechtfertigter Krieg zum gerechten Frieden führen?
Also schauen wir mal einmal doch nochmal auf die aktuelle Situation, also auf die Situation in der Ukraine. Da muss man sagen, da haben wir das Stadium eines Rechtes vor dem Krieg verlassen und sind einfach in einer Situation, wo wir uns die Frage stellen müssen, was für ein Recht und was ist Gerechtigkeit innerhalb dieses Krieges. Und darum, glaube ich, kann man sich den Fragen, die die Theorie vom gerechten Krieg gestellt hat, nicht verweigern, weil sie ein Stück Wirklichkeit beschreiben. Umso wichtiger ist aber die Frage, die unter dem Stichwort Just Peace Framework in der Wissenschaft diskutiert wird. Nämlich die Fragestellung, wie können wir verhindern, dass Kriege überhaupt zustande kommen? Ohne jetzt die Verantwortung Russlands zum Beispiel zu relativieren, welche destabilisierenden Faktoren in der Außenpolitik, in der Gesellschaftspolitik, in der internationalen Staatenordnung haben dazu geführt, dass es zu diesem Krieg kommen konnte. Das haben wir, Marcel, schon auch unter dem Stichwort liberaler Imperialismus, Großmächte denken, schon an verschiedenen Stellen auch diskutiert. Aber für mich heißt das, noch intensiver sich um die Frage zu kümmern, wie können wir verhindern, dass Kriege geführt werden. Das fassen wir in der wissenschaftlichen Diskussion unter dem Stichwort zusammen, jus ante bellum. Also welches Recht, welche Gerechtigkeit muss vor einem Krieg herrschen, damit dieser überhaupt nicht zustande kommt?
Spielt da auch die Schwächung der Vereinten Nationen in der ihnen angedachten Rolle, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich übernehmen sollten, eine Rolle?
Ja, absolut. Die Destabilisierung der internationalen Ordnung, zu der sowohl der sogenannte Westen als auch der Osten beigetragen haben, spielen eine Rolle. Man hat von beiden Seiten sozusagen des Verhandlungstisches diesen Konsens verlassen. Die USZE zum Beispiel war ein Versuch, auf Grundlage von Verträgen einer internationalen Ordnung, auf Grundlage von Verhandlungen, die man geführt hat, ein höheres Maß an Frieden und ein geringeres Maß an Gewalt zu erreichen. Und all diese Instrumente hat man im Grunde genommen mehr und mehr zur Seite geschoben, Und jetzt ist einfach die Frage wieder, wer ist stärker und wer setzt sich durch in der internationalen Politik, wie wir sie im Augenblick wahrnehmen. Von daher, ja, die Schwächung der internationalen Ordnung spielt da und des internationalen Rechts spielt da eine große Rolle. Aber umso mehr ja die Frage, selbst wenn wir es im Augenblick nicht ganz aktuell zur Anwendung bringen können, was müsste so unrealistisch das im Augenblick erscheint, was müsste passieren, wie müsste eine Weltwirtschaftsordnung aussehen, wie müsste eine gerechtere Verteilung auch der Teilhabe an der internationalen Ordnung aussehen, also Stichwort globaler Süden, damit Menschen wieder und damit auch Staaten wieder das Vertrauen bekämen, zu sagen, es ist nicht richtig, dass die Großmächte sich hier durchsetzen und ich schlage mich auf irgendeine Seite, sondern ich dränge als Land des globalen Südens, ich dränge als Indien, ich dränge als Mittelmacht darauf, dass diese internationale Ordnung wieder zu ihrem Recht verholfen wird. Denn das glaube ich schon, dass wenn es gelingen würde, neben den Großmächten eben den Rest der Welt auf die Seite dieser internationalen Ordnung zu bringen, dass dann auch Großmächte wie China, wie Russland oder auch wie die Vereinigten Staaten mit ihrem derzeitigen außenpolitischen Ansatz gezwungen worden wären, sich dieser internationalen Ordnung wieder anzunähern, weil sie eben auch nicht als einzelne Player die ganze Welt beherrschen können.
Stattdessen sehen wir aber, also ich finde es das gut, dass du den Blick jetzt weitest auf die von der Ukraine weg, denn das ist ja jetzt nur ein Beispiel, an dem wir jetzt gerade gesprochen haben, aber Konfliktherde können an allen anderen Stellen auftreten und auch da ist die Frage ja gerechtfertigt, wie können wir diese Konflikte, diese Kriege im Vorhinein verhindern. Gleichzeitig haben wir aber auch eine Entwicklung, die eher in die Richtung geht, dass die Großmächte wieder versuchen, Verbündete um sich zu scharen, Abhängigkeitsverhältnisse zu schaffen, die hinterher dazu führen, dass Verbündete dann da sind und an ihrer Seite sind. Also wir erleben ja eigentlich eine Entwicklung, auch Stichwort BRICS, die in eine andere Richtung geht. Ist das, was du jetzt gerade sagst, oder nicht ein bisschen das Pfeifen im Walde, ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, aber tatsächlich geht die Entwicklung ja in eine andere Richtung, oder?
Also ich glaube, dass es auch hier um kein Entweder-Oder geht. Man muss sogar sagen, also dieses Jus Antebellum oder ein ethisch verantwortliches Handeln vor dem Krieg heißt nicht im eigentlichen Sinne dieses Ansatzes, aber schon in einem erweiterten Sinne, sich wehrfähig, sich verteidigungsfähig zu machen. Weil man sonst ja geradezu eine Einladung ausspricht oder einen Anreiz ausspricht, mit militärischen Mitteln gegen uns vorzugehen, weil wir so schwach sind. Da dreht sich dem Friedensethiker erstmal der Magen um und trotzdem ist das eine Realität, die anzuerkennen ist. Aber wenn wir jetzt aufhören, über alternative Entwürfe nachzudenken, dann ist die Sache wirklich ganz verloren. Ich weiß nicht, wann es möglich sein wird, wieder diese internationale Ordnung und das internationale Recht stärker wieder zum Leitfaden auch der internationalen Beziehungen zu machen. Im Augenblick scheint das in der Tat wie das Pfeifen im Walde oder als Wolkenkuckucksheim. Und trotzdem ist es wichtig und richtig, diesen Ansatz weiterzuentwickeln, ihn sichtbar zu halten und auch dafür Verbündete zu suchen. Und wir wissen, dass aus Demokratiebewegungen, aus anderen gesellschaftlichen Bewegungen oder Befreiungsbewegungen, dass es Phasen gegeben hat, da waren das Exoten, kleine Minderheiten oder Bewegungen ohne jede Aussicht auf Erfolg. Und trotzdem haben sie sich irgendwann durchgesetzt, weil sie diese scheinbare Illusion, die ideal war, nicht aufgegeben hat. Also, und das ist ja auch das, was Papst Leo immer wieder deutlich macht, eine andere Welt ist möglich, eine Friedensordnung ist möglich und muss eben auch weiter gedacht werden.
Und das ist ein schöner Anknüpfungspunkt an die letzte Sendung, die wir hatten mit Christian Wulff, der nämlich genau diese Herausforderung beschrieben hat und gesagt hat, die großen Neuordnungen der Welt haben immer nach Kriegen nach großen Katastrophen stattgefunden. Wir stehen jetzt aber vor der Herausforderung, eine solche Neuordnung der Welt hinzubekommen, ohne eine solche Katastrophe, möglichst im Miteinander. Und das hat immer den Nachteil oder das Problem, dass der Leidensdruck, den großen Schritt zu machen, den notwendig wäre, eben nicht so groß ist, dass er genau dieses Ergebnis dann produziert und dass man dann eben nicht zu dem Ergebnis kommt, nicht zu dem umfassenden Ergebnis kommt, was man eigentlich bräuchte. Trotzdem hast du natürlich recht, sind die Schritte in die Richtung notwendig, so klein sie auch sind, mit dem Ziel dann auch, diese Neuordnung zu schaffen und dieses Miteinander der Staaten auf einer nicht kriegerischen, nicht konfliktträchtigen Ebene zu platzieren oder zumindest ein Forum zu schaffen, auf dem das stattfinden kann, wenngleich es immer noch wieder, und ich glaube, da werden wir auch leben müssen, und das ist auch eine Erfahrung, die Geschichte der Menschheit zeigt, die kriegsfreie Weltgesellschaft ist aus heutiger Perspektive immer noch eine Illusion, weil es Konflikte gibt, die vielleicht überhaupt nicht auflösbar erscheinen, wie im Nahen Osten, und weil es natürlich auch immer irrational handelnde Diktatoren geben wird, die sich von diesen Strukturen nicht beeindrucken lassen oder sie eher als Zeichen der Schwäche verstehen.
Absolut. Das ist ja auch das, was wir als Christen sagen, wenn wir von der Erlösungsbedürftigkeit der Welt sprechen. Ja, die Welt wird immer eine sein, die auch durch Gewalt geprägt ist. Die Frage ist, welche Dynamiken halten wir für selbstverständlich und welche falschen Dynamiken durchbrechen wir? Ich will das an einem kleinen Beispiel erläutern, eine Übung, die ich immer wieder mal bei Tagen religiöser Orientierung mit Jugendlichen gemacht habe. Ich habe drei Schüler rausgeschickt oder Schülerinnen und die anderen haben einen Kreis gebildet um einen Korb voller Süßigkeiten herum. Und dann habe ich die Schüler, die draußen waren, einzeln reingeholt und habe gesagt, in möglichst schneller Zeit und mit allen Mitteln versucht jetzt euch da was von den Süßigkeiten aus der Mitte zu holen. Was passierte? Die Jugendlichen haben mit allen Mitteln versucht, sich durch den Kreis zu stürzen, zu durchbrechen mit geschickten Bewegungen, auch teilweise mit Muskelkraft, mit Gewalt. Und alle haben das immer gemacht. Und am Ende habe ich es aufgelöst und eine andere Lösung aufgezeigt, nämlich, dass ich an den Kreis rangetreten bin und habe gesagt, könnt ihr mich bitte durchlassen und dann teilen wir das Ganze. Und ich glaube, in eine solche Dynamik zu durchbrechen, das ist das eine. Also andere Möglichkeiten aufzuzeigen, zu zeigen, es kann auch anders sein. Im Kleinen mit Versöhnungsprojekten, wie wir sie ja selbst zum Beispiel im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern erleben. Es gibt an der Basis Versöhnungsbewegungen. Es gibt zum Beispiel diese Rabbis for Human Rights, die sich an die Seite von Palästinensern stellen und sie vor Siedlergewalt zu schützen versuchen. Oder es gibt Palästinenser und Israelis, die in gemeinsamen Friedensorganisationen versuchen, für einen Versöhnungsansatz einzutreten. Und so sehen wir es auch in anderen Krisengebieten. Also eine Aufgabe wird sein, diese Versöhnungsbewegung sichtbar zu machen und zu sagen, es geht auch anders. Und das Zweite ist, und das ist das Rüstzeug, warum die deutschen Bischöfe zum Beispiel sagen, es ist wichtig, die Tugenden wieder einzuführen. Wahrheit und Gerechtigkeit und Liebe sind die Werkzeuge, sind der Grundstoff einer gerechteren und friedlicheren Ordnung. In einer Welt, in der es wirtschaftlich gerechter zugeht, ist eine Welt, in der es weniger Gewalt gibt. Das heißt, wir sprechen nicht nur von der Frage von Aufrüstung und Abrüstung, sondern wir sprechen eben auch von einem gerechten Frieden, von einem nachhaltigen Frieden und nicht nur von der Abwehr und der Abwendung und Beendigung militärischer Gewalt. So sieht dieses Just Peace Framework zum Beispiel darauf.
Und dass es funktionieren kann, haben wir in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen, in einer Phase in Europa, die jetzt unterbrochen durch den Krieg in der Ukraine, aber das ist die längste Friedensphase in der Geschichte der Menschheit gewesen, die wir an einem Stück in einer Region erlebt haben.
Schau dir die Überwindung der sogenannten Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland an. Da war es eben ein, waren es ein de Gaulle und ein Adenauer, die die Dynamik durchbrochen haben, die gesagt haben, und trotz allem, was gewesen ist, wir sorgen jetzt dafür, dass sich Schülerinnen und Schüler aus beiden Ländern begegnen. Wir arbeiten wirtschaftlich zusammen. Wir versuchen, einen gemeinsamen politischen Ansatz zu finden. Oder erinnere dich an das, was Altbundespräsident Wulff erinnert hat mit den polnischen Bischöfen, die Hand zur Versöhnung ausgestreckt haben. Das heißt, es ist ein anderer Weg möglich. Es wäre auch für Russland ein anderer möglich gewesen. Und es ist jetzt auch noch ein anderer Weg möglich. Es wäre aber auch, wenn wir vom liberalen Imperialismus gesprochen haben, es wäre auch ein anderer Weg des Westens nach dem Ende des Kalten Krieges möglich gewesen. Und in vielen Bereichen wären wir jetzt bei einer stabilen internationalen Ordnung, stabileren internationalen Ordnung, wenn der Westen anders agiert hätte nach dem Ende des Kalten Krieges und nicht als Systemsieger aufgetreten wäre.
Und vorausschauender, denn das ist der Punkt, den du vorhin auch schon angedeutet hattest. Wir laufen ja auf viele Konflikte hin, die absehbar sein werden. Im Moment erleben wir Flüchtlingsströme, die aufgrund von politischen Unsicherheiten in den Herkunftsländern herrühren. Wir werden aber auch wieder in die Situation kommen, in der Hunger und Wasserknappheit eine elementare Rolle spielen werden. Und dann werden sich ganz andere Mengen von Menschen auf den Weg machen, dorthin, wo es noch Wasser gibt. Und das ist ja keine Hollywood-Science-Fiction-Idee, sondern das sind ja wissenschaftliche Daten, die dahinter liegen und die deutlich machen, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Also wir wissen, dass da was kommen wird. Und wie viel günstiger wäre es jetzt, Milliarden in die Hand zu nehmen und vor Ort für Lösungen zu sorgen, als in 10, 15, 20 Jahren vielleicht Billionen von Geldern hier investieren zu müssen, um es irgendwie wieder repariert zu bekommen.
Ja, und Papst Franziskus hat ja in seiner Enzyklika Laudato Si darauf hingewiesen, dass wir Krieg gegen die Schöpfung führen. Wir wissen, dass die Art und Weise, wie wir wirtschaften, dass die Schöpfung überfordert. Und trotzdem sind wir nicht in der Lage, die Dinge wirklich in ausreichender Weise wirklich zu ändern und drehen teilweise jetzt sogar die Entwicklung wieder zurück. Und das wird neue Konflikte und du hast vollkommen recht, neue Verteilungskämpfe herausfordern und verursachen. Und darum vielleicht, wenn ich das noch kurz sagen darf, darum ist eben auch ein nachhaltiges Friedensverständnis immer eines, was die soziale Komponente, aber auch die ökologische Komponente, die Schöpfung mit einbezieht.
Und trotzdem ist deine Aufgabe jetzt am Ende dieser Folge, das Ganze nochmal positiv zu wenden, weil wir wollen die Hörerinnen und Hörer und die Zuschauerinnen und Zuschauer ja nicht negativ, mit negativen Stimmungen hier rauslassen, sondern wie immer auch einen positiven Ansatz geben, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen.
Ich glaube wirklich mit Papst Leo, dass eine andere Welt möglich ist. Ich glaube, wir müssen uns aus der Erstarrung lösen, die auch dadurch verursacht wird, dass wir denken, dass die Diktatoren dieser Welt, die Autokraten dieser Welt, aber auch Länder jetzt unter der Führung von Trump mit einem wenig freiheitlichen Führungs- und Staatsverständnis, dass die irgendwie allmächtig wären und dass wir absolut ohnmächtig gegenüber diesen Systemen wären oder auch diesem Typ von Politikern. Und ich bin der festen Überzeugung, und an der einen oder anderen Stelle entdecke ich es im Augenblick auch, dass den Menschen mehr und mehr bewusst wird, dass es eine Alternative dazu gibt und dass dieser autokratische und Großmächteansatz letztendlich nur Ruinen und Leichen zurücklässt. Und ich glaube, es geht in dieser ersten Phase, und das ist, beschreibe ich als die gemeinsame Aufgabe, vielleicht auch mal als Aufgabe für einen unserer nächsten Podcasts, sichtbar zu machen, wo Menschen das Gegenteil schon leben. Und das geschieht an der Basis an ganz, ganz vielen Stellen. Da brauchen wir nicht nur in unsere Kirchengemeinden gucken, sondern auch in das Gemeinwesen, in verschiedenste Krisenregionen. Es gibt Menschen, die die Alternative leben. Ich spreche immer gerne vom Ansatz der Diapraxis. Also nicht nur der Dialog als das Sprechen über einen besseren Weg, sondern die Diapraxis als das Leben eines besseren Wegs. Und vielleicht gelingt es ja uns in den nächsten Folgen mal, Menschen wie Friedrich Bokern, mit dem wir schon mal gesprochen haben, und andere zu Wort kommen zu lassen, die uns sagen, so sieht die andere und bessere Welt an der Basis aus. Und es gibt sie.
Vielen Dank, Jochen. Das war ein geschliffenes Schlusswort.
Danke dir.
Ich danke dir. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie gerne ein Like da. Wenn nicht, dann schreiben Sie uns gerne an. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, auf unserem Insta-Kanal und auf unserem LinkedIn-Kanal mit uns in Kontakt zu treten. Und wer die Links dazu finden möchte, der kann das auf friedensreiter.info gerne tun. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Danke, dass Sie dabei waren.
Tschüss.
Thank you.